Wer bin ich und wer darf ich sein? Für viele Menschen ist diese Frage leicht zu beantworten, für andere ist sie mit Scham, Angst und Ausgrenzung verbunden. Wir sprechen heute über Bisexualität, über Identität, über Sichtbarkeit, über Verletzungen, aber auch über Stärke, Solidarität und Selbsthilfe. Wir hören dazu heute zwei unterschiedliche Perspektiven. Die Interviews haben wir wie immer einzeln geführt und sie zu einer Folge für euch zusammengeschnitten. Schön, dass ihr zuhört. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echte Stimmen, dem Berliner Selbsthilfe-Podcast. Ich bin Anne, eure Moderatorin, und bei mir ist Dana, die mit 12 Jahren gemerkt hat, dass sie bi ist, sich aber erst 20 Jahre später geoutet und Unterstützung in der Selbsthilfe gefunden hat. Dana, schön, dass du da bist.
Hallo, ja, danke, dass ich hier sein darf.
Bei uns ist heute außerdem der RBB zu Gast, der unser Interview heute filmt. Daher kann es eventuell ab und an zu Nebengeräuschen kommen. Wir freuen uns sehr über diese Möglichkeit, unseren Podcast dadurch noch bekannter zu machen. Dana, ich würde gerne starten mit der Frage, gab es Momente in deinem Leben, in denen dir bewusst wurde, dass du dich anders fühlst oder anders verhältst als viele andere Menschen?
Ja, das ist tatsächlich schon ganz früh passiert, im Kindergartenalter. Ich hatte halt zwei beste Freunde und nicht so Freundinnen und habe halt auch gerne mit Autos gespielt, klar auch mit Puppen, aber ich hatte schon immer so Schwierigkeiten mit diesem klassisch heteronormativen Rollenbild, was von einer Frau verlangt wird. Und also ich habe das relativ früh gemerkt, dass was anders ist. Mir wurde als Kind auch ganz häufig gesagt, dass ich mich verhalte wie ein Junge, was ziemlich doof war und dazu führte, dass ich nur noch Röcke getragen habe und ganz lange Haare hatte. Weil ich wollte ja zeigen, dass ich ein Mädchen bin.
Mm. Du hast erzählt in dem Vorgespräch, was wir geführt haben, dass du so mit 12 Jahren ungefähr Frauen toll gefunden hast. Gab es noch irgendwas anderes, woran du gemerkt hast, dass etwas anders ist?
Also so in den 90ern, also nach der Wende, ich bin halt in Sachsen-Anhalt aufgewachsen, auf dem Dorf. Und nach der Wende kam halt bestimmte Filme rüber, die es halt in der DDR nicht gab. Also ich rede von Pornos. Und da saßen halt ein Haufen Teenager in einem Elternwohnzimmer und schauten dann ganz aufgeregt, steif diesen Film. Und ich fand halt irgendwie die Frauen da interessanter als die Männer. Also da ist jetzt nichts weiter passiert. Wir haben das einfach nur geguckt. Aber das war das erste Mal, dass ich dachte, ja, Frauen sind spannend. Natürlich habe ich das nicht reflektiert. Stand da einfach so. Und ich dachte, es geht allen so.
Du hast erzählt, dass du das ja mit 12 ungefähr gemerkt hast und mit 20 Jahren deine ersten Erfahrungen mit einer Frau hattest. Genau, magst du da nochmal was zu erzählen, was so die Erfahrungen waren und wie es damit weiterging?
Also irgendwann kam halt schon der Wunsch, das mal auszuprobieren, aber das war eher so ein, ist halt so auf der Lebens-To-Do-Liste, ich will das mal probieren, so ich bin neugierig. Und dann ergab es sich auch und dann dachte ich, gut, okay, jetzt weiß ich, wie das ist, war schön. Und habe mir da immer noch keine Gedanken drüber gemacht und habe das halt so stehen gelassen. Also Beziehungen habe ich immer mit Männern geführt, auch lange Beziehungen. Und ja, es war halt kein Thema, weil mein Umfeld das halt auch nicht gelebt hat.
Hm. Als du langsam gemerkt hast, dass es ein Thema wird, dass dir das bewusster war, du das ernster genommen hast und du dann trotzdem versucht hast, jemand anders zu sein?
Eigentlich habe ich, glaube ich, immer versucht, jemand anders zu sein, bis 2011 ich einen Burnout hatte und quasi alles, also mein ganzes Leben auf den Prüfstand gestellt habe. Und klar gab es da so eine Zeit davor, wo ich wusste, irgendwas stimmt nicht, ich bin überlastet. Ich habe ganz doll versucht, jemand anders zu sein, mich einzupassen in, wie alle meine Freunde, meine Freundinnen drumherum waren. Und mir ist das irgendwie nie gelungen. Ich habe mich angestrengt, habe gedacht, warum können die anderen das und ich kann das nicht und warum bin ich so unglücklich? Und das war aber so ein ganz diffuses Gefühl und ich konnte es nicht greifen. Ich wurde halt nur immer depressiver, habe es immer mehr versucht, habe gearbeitet wie eine Verrückte, bin Zielen nachgejagt, denen ich heute nicht mehr nachjagen würde. Und irgendwann kam dann Anfang 2011 der Zusammenbruch und da habe ich gedacht, ich muss jetzt mal alles hinterfragen.
Würdest du sagen, dass der Burnout oder die Depression damit zu tun hatte, dass du diesen Teil von dir nicht annehmen konntest, wolltest?
Nicht vollumfänglich, aber es war ein Teil davon. Also der Burnout ist tatsächlich passiert, weil ich Vollzeit gearbeitet habe und noch nebenbei studiert habe. noch eine Beziehung führen wollte. Irgendwie kriegten die alle Kinder und das hat mich alles total unter Druck gesetzt. Was ich damals noch nicht wusste, war, dass ich diagnostiziert ADHS habe und die Begleiterkrankung bei mir ist halt Depression gewesen. Aber das kam halt erst später. Damals war es halt nicht greifbar und endete tatsächlich in einem Burnout.
Du hast ja gerade auch gesagt, dass es, dass du immer versucht hast, jemand anders zu sein. Wie schwer fiel es dir, dich selbst so anzunehmen, wie du bist?
Ziemlich schwer. Ich habe irgendwie gedacht, immer ist, also mit mir ist irgendwas falsch, mit mir stimmt was nicht, weil ich so mich so anders gefühlt habe als andere. Wobei, ich weiß ja nicht, ob anderen das vielleicht auch so geht, aber dieses typisch vorgezeichnete Leben mit heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen etc., das fand ich immer sehr einengend und sehr eindimensional in meinen Lebenszielen oder Karriere zu machen. Das hat sich nicht stimmig angefühlt, als ob da was fehlt noch.
Und wie wichtig war es dir, von anderen angenommen zu werden?
Ja, wir sind halt Rudeltiere. Ich habe natürlich versucht, meinem Umfeld auch zu gefallen und die Erwartungen zu erfüllen, was mir nicht gelungen ist.
Wovor würdest du sagen, hattest du am meisten Angst?
Allein zu sein, ausgegrenzt zu sein, keine Menschen um mich drum zu haben, die mich verstehen, einfach Einsamkeit.
Mhm. Im Vorgespräch hattest du auch erwähnt, dass du auch ja so diese Frage hattest, bin ich queer genug, dass das auch so eine deiner Ängste war, darf ich auf den CSD? Kannst du dazu noch was sagen?
Das kam erst ein bisschen später, als ich dann das Coming Out hatte, wobei das jetzt nicht so ein großes Tata war. Ich habe das halt irgendwann mal erzählt in meinem Umfeld. Meine Familie hat gut reagiert und die ganz, ganz engen Freunde auch, aber ja, es gab halt auch große Teile meines Freundeskreises, die es nicht so toll fanden. Ich bin von Leipzig nach Berlin gezogen, weil ich umziehen musste. Mein Job hat sich halt verlegt. Ich wurde versetzt und war dann 2012 das erste Mal auf dem CSD und hatte da wirklich Angst, dahin zu gehen. Bin auch tatsächlich nicht von Anfang an mitgelaufen, sondern erst zur Abschlussveranstaltung zum Brandenburger Tor gegangen, weil ich wirklich Schiss hatte. So, die sehen mir alle an, dass ich irgendwie nicht dazugehöre. Es hat sich aber schon toll angefühlt, in so einer Menge zu sein, die ein bisschen ähnlich sind wie ich. Also es hat sich immer so angefühlt wie, zu dem Hetero-Haufen gehörst du nicht dazu, aber zu diesem schwul-lesbischen Haufen gehörst du auch nicht dazu. Also wo gehörst du dazu? Aber da war schon klar diese Angst, um nicht queer genug zu sein, aber auf der anderen Seite auch so eine, ach, hier sind noch mehr so wie ich.
Du hast gerade erzählt, dass der engste Kreis ganz gut reagiert hat. Wie genau haben denn wichtige Menschen in deinem Leben reagiert, als du dich geoutet hast?
In der Familie war das erstmal nicht so Thema. Die haben das dann mit der Zeit mitgekriegt, als ich dann schon aktiver geworden bin, so in dem Bereich. Aber meine Mutter und meine Großmutter, was meine engsten Bezugspersonen sind, die haben nicht negativ reagiert. Also die waren jetzt auch nicht total interessiert, aber meine Mutter ist dann immer mit zum CSD gekommen zum Beispiel. Das finde ich ziemlich schön.
Das ist wirklich, ja, schön. Freut mich total, dass du so eine Erfahrung machen durftest.
Ja, und dann habe ich noch ein paar Freundinnen, die ich teilweise schon aus Kindergartenzeiten kenne. Die haben auch nicht negativ reagiert. Und das finde ich schon sehr wertvoll, weil es ja eine komplett andere Lebensrealität auf einmal für die war. Ich habe mich zwar als Person nicht verändert, aber erstmal war das natürlich was Neues.
Und gab es auch schwierige Reaktionen, also Reaktionen, die dich verletzt haben?
Ja, also meine Nachbarin in Leipzig, mit der hatte ich ein total gutes Verhältnis und als ich das gesagt habe, da hat die komplett den Kontakt abgebrochen. Das hat mich ziemlich getroffen, weil wir ein sehr enges Verhältnis hatten über Jahre und es hat dann auch, wie gesagt, auch Kreise in den Freundeskreis gezogen, weil da halt noch mehr Personen involviert waren und die fanden das alle komisch und hatten irgendwie wahrscheinlich Angst, wie sie jetzt mit mir umgehen sollten. Ich weiß nicht, was in deren Köpfen abgegangen ist. Ich konnte es nie aufklären. Vielleicht so eine Art Hypersexualisierung, dass ich jetzt irgendwie mit allen wild Sex haben will oder so, keine Ahnung. Das war schon ziemlich verletzend, ja.
Was gab es für Momente, in denen du gemerkt hast, das halte ich jetzt nicht mehr alleine aus, ich brauche Unterstützung?
Es gab tatsächlich den Moment, als meine damalige Chefin mir eröffnet hat, ich muss jetzt, und zwar im nächsten Monat, nach Berlin ziehen. Und ich habe 15 Jahre in Leipzig gewohnt, ich habe das studiert und dann halt dort auch gearbeitet. Und das kam so holter die Polter und das hat mir echt den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ja, dann bin ich quasi mit einem 120er Ruhepuls eines Morgens aufgewacht und habe gedacht, okay, ich muss jetzt zum Arzt gehen, das funktioniert so nicht mehr.
Was hat dir damals geholfen, mit dieser Abwendung, mit dieser Ablehnung umzugehen?
Ich glaube, mein Glück war, dass die ganz, ganz engen Freunde da waren. Und geholfen hat mir halt wirklich, dass ich mir tatsächlich therapeutische Hilfe gesucht habe. Ich war dann auch ein paar Wochen stationär auf so einer psychosomatischen Station und habe erst mal angefangen zu reflektieren, was da passiert ist. Mich überhaupt mit dem ganzen Thema erstmal auseinandergesetzt. Also ging es halt vorwiegend um dieses Burnout. Bin dann auch tatsächlich in der Krankheitsphase noch nach Berlin gezogen, weil ich wusste ja, wenn ich wieder arbeite, muss ich das in Berlin machen und habe erstmal versucht, mein Leben zu verlagern an einen anderen Standort. Und dann war natürlich der Punkt in Berlin, ich brauche ja auch hier irgendwie Freunde und einen neuen Freundeskreis. Und es war die einmalige Chance, mein Umfeld so zu gestalten, dass es zu mir passt, zu meiner Identität passt und in der Hoffnung, dass ich da halt nicht ausgegrenzt werde, und bin dann auf die Suche gegangen, wo finde ich denn Gleichgesinnte?
Du hattest im Vorgespräch erzählt, dass die Hälfte aller Bi-Personen sich nicht zugehörig fühlen und dass das Coming-out da hilfreich ist, um Gleichgesinnte zu finden.
Also ich kam halt an eine Stelle, wo ich gesagt habe, es muss da noch mehr von den Bi-Plus-Personen geben, und habe dann halt wirklich recherchiert im Internet und habe dann im Sonntagsclub die Bi-Gruppe gefunden, die ja auch als Selbsthilfegruppe gelistet ist, und war da einfach froh, da hinzukommen. Es waren zwar alles fremde Personen, aber es war ein erklärungsfreier Raum und damit sicher.
Gab es vielleicht etwas, was besonders schwer für dich war, drüber zu sprechen?
Ich habe Monate gebraucht, da hinzugehen. Also ich habe die Gruppe im September gefunden und im Januar war ich das erste Mal dort, weil ich mich nicht dahin getraut habe. Das war dann ganz locker, weil das ist ein unmoderiertes Treffen, das es bis heute gibt. Und da kommt man so ganz locker mit anderen ins Gespräch. Also kann da Themen besprechen, kann aber auch einfach nur locker mit anderen über Dinge, die einem passiert sind oder die einen bewegen, sprechen.
Welchen Anteil hat die Selbsthilfe oder diese Gruppe, diese Gesprächsrunde im Sonntagsclub daran gehabt, in Bezug auf dein Gefühl oder deine Frage, die du innerlich hattest, ob du queer genug bist, um zum Beispiel am CSD teilzunehmen oder so? Hat sich dadurch was verändert?
Ja, total. Die Leute waren halt ähnlich. Klar, da waren völlig unterschiedliche Menschen, aber wir hatten dieses Wir sind Bi halt als Gemeinsamkeit, und das hat halt schon geholfen, weil das Leben besteht ja noch aus anderen Sachen, außer, wobei, es ist ja schon ein großer Teil der Identität, das hat mir schon geholfen. Und dann kam auch relativ schnell der Wunsch, oh, ich will mehr machen, als nur in so einer Gesprächsrunde sitzen.
Das da wäre? Was war das genau?
Ich habe dann einfach geguckt, so, okay, wo kann ich mich denn irgendwie engagieren, um vielleicht die Situation für andere Menschen, die in derselben Situation stecken wie ich, halt besser zu machen. Also es war tatsächlich schnell der Wunsch da, nach einem, so ein bisschen aktivistisch unterwegs zu sein, auch so ein bisschen politisch aktivistisch unterwegs zu sein, weil es zu dem Zeitpunkt so war, dass es ja nur in Anführungsstrichen eine Gesprächsrunde war, und es gab keine Strukturen. Es gab keine Anlaufstelle, wo halt Menschen sich konkret hinwenden können mit Beratung für Probleme, Coming-out-Prozess oder sonstige Struggles.
Ich finde es total spannend, dass du das sagst, dass dieses Bedürfnis auch war, nicht nur Unterstützung zu bekommen, sondern auch was zu geben. Davon lebt ja die Selbsthilfe, von diesem Geben und Nehmen. Dass man nicht nur in die Gruppen geht, um Dinge zu erfahren und dann ist gut und dann bin ich wieder weg oder so, sondern viele wollen sich tatsächlich darüber hinaus engagieren. Das ist total schön zu hören. Was würdest du sagen, was dir die Selbsthilfe gibt, was FreundInnen nicht können?
Also ich finde es sehr hilfreich, dass man sich dort mit Menschen unterhält, die einem erstmal nicht so nahe stehen. Und manchmal hilft es, also mir hat es geholfen, mich dann zu öffnen oder das Gefühl zu haben, da ist nicht schon so ein vorgefertigtes Bild. Es ist erstmal ein weißes Blatt Papier, was beschrieben wird, so bei dem Gegenüber und das Wissen, dass die andere Person auch irgendwo im Bi-Plus-Spektrum ist, also irgendwie bisexuell ist oder biromantisch ist und dass ähnliche Erfahrungen gemacht wurden von anderen Leuten, die das verstehen, was einem vielleicht selbst bewegt, wo jetzt vielleicht, auch wenn das eine ganz enge Freundesperson ist, die das vielleicht nicht versteht, weil es einfach nicht deren Lebensrealität ist. Und das hat es für mich leichter gemacht, dort ins Gespräch zu kommen, mich zu öffnen und auch Dinge zu reflektieren im ersten Schritt.
Hat sich in deinem Alltag, in deinen Beziehungen, egal wo, irgendwas verändert, dadurch, dass du diese Gleichgesinnten gefunden hast? In deinem Erleben, in deinem Fühlen, in deinen Beziehungen, ist irgendwas anders geworden.
Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, dass ich mich schon als kleines Kind total falsch gefühlt habe und ich habe dort festgestellt, dass ganz viele von den Personen, die dorthin gehen, gar nicht dem klassischen Rollenbild entsprechen und das hat mich total befreit. Da hatte ich das erste Mal das Gefühl, ich darf so sein, wie ich bin und es ist gar nicht so dieses Klischeehafte, das ist das Bild oder die Rolle der Frau, das ist so ein typisches Männerrollenbild. Da war alles irgendwie mehr verschwommen, also aber in einem guten Sinn, ja, dass es halt einfach okay war, dass ich irgendwie immer so ein bisschen mich für Jungssachen interessiert habe und so, wobei ich das total Quatsch finde. Also ich glaube halt einfach, Menschen interessieren sich für Dinge und nur die Gesellschaft schreibt denen zu, ob das jetzt männlich oder weiblich ist. Da waren halt Leute, die genauso nicht in dieses heteronormative Rollenbild oder Rollenklischee gepasst haben wie ich und das hat mich so zu Hause fühlen lassen.
Voll schön gesagt. Also nicht mehr in diesem Rollenbild gefangen zu sein und sich authentischer zu fühlen, oder?
Genau.
Ja. Gibt es etwas, was du heute anders siehst als früher?
Ich denke, meine Ziele im Leben und meine Werte haben sich zu einem relativ großen Teil verschoben. Früher war ich davon geprägt, was mir vorgelebt wurde. Also heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen, Karriere machen. Und heute sind mir andere Sachen wichtig. Halt auch gerade durch das Burnout, dass mir Gesundheit wichtig ist, dass mir viel wichtiger ist, einen Job zu haben, der mich erfüllt und mir Freude macht, als irgendwie einen Haufen Geld zu verdienen. Und dass ein toller Freundeskreis, eine tolle Familie, ein tolles Umfeld einfach viel, viel wichtiger ist, als irgendwelchen großen Sachen hinterher zu jagen. Also mir ist es wichtig, dass es mir gut geht. Und früher hatte ich ganz andere Werte, wollte einfach der Norm entsprechen. Das hat mich unglücklich gemacht. Ich denke, es hat sich sehr verschoben von dem, was mir wichtig ist.
Du hast ja gesagt, dass du dich heute viel mehr bei dir selbst fühlst, dich authentischer fühlst, nicht mehr in diesem Rollenbild gefangen bist. Woran würdest du sagen, merkst du das?
Ich hatte durch den Prozess eine einmalige Chance im Leben. Also ich habe es wirklich rückblickend, so empfinde ich das, alles nochmal neu zu gestalten, so wie ich das für mich richtig empfinde und das an sich lässt mich authentischer fühlen. Ich bin bei mir, ich bin einfach, kann ich sein, wobei ich auch glaube, dass es eine Reise ist. Also keine Ahnung, wie ich in 20 Jahren bin, da würde ich wahrscheinlich vielleicht denken, oh Gott, wie war sie denn damals drauf? Ja, aber es ist heute schon sehr viel authentischer vom Gefühl her, als es damals war.
Ich habe ja am Anfang die Frage gestellt, wer bin ich und wer darf ich sein? Was würdest du sagen, was bedeutet für dich heute der Satz, ich darf sein, so wie ich bin?
In erster Linie Mut. Das ist das erste Wort, was mir so in den Sinn kommt und Selbstreflexion. Ich denke, sich selbst so anzunehmen und sich zu trauen, wie man selbst ist, erfordert extrem viel Mut. Und ich wünsche mir, dass alle anderen Menschen auch den Mut haben, weil ich immer den Eindruck habe, nicht so viele trauen sich, wirklich auszubrechen. Das heißt ja nicht, dass man chaotisch alles auf den Kopf stellen muss, aber sich trauen, wirklich das eigene Leben zu gestalten und es zu leben.
Auf eurer Webseite sind ja Radiobeiträge zu hören, wo es viel um das Thema Bisexualität, Polyamorie und Treue geht. Wie lebst du heute und welche Rolle spielt Treue in deinem Leben?
Da muss man, glaube ich, zuerst mal Treue definieren. Und ich glaube, da hat jeder Mensch eine andere Definition. Also Treue im Sinne von Vertrauen und nicht hintergangen zu werden, ist mir schon wichtig. Aber Treue bedeutet für mich nicht irgendwie eine gefühlsmäßige oder körperliche Exklusivität mit einer Person. Ich lebe heute tatsächlich Polyamor, beziehungsweise schon ziemlich lange so. Wobei ich sagen möchte, das ist tatsächlich ein Klischee, was Bisexuellen halt oft nachgesagt wird. Da möchte ich einfach sagen, es gibt halt genauso viele Bi-Plus-Personen, die in geschlossenen, monogamen Beziehungen leben und es gibt welche, die leben in offenen Beziehungen, es gibt welche, die leben Polyamor. Das ist ein Querschnitt der Gesellschaft. Klar ist es so, dass tatsächlich im queeren Bereich das häufiger vorkommt, was ich mir damit erkläre, dass all diese Leute irgendwann mal reflektieren mussten in ihrem Leben, wie will ich leben? Und wenn ich meine Identität reflektiere, dann komme ich zwangsläufig darauf, wie will ich leben, welche Beziehungen will ich leben? Also es ist jetzt so meine persönliche Vermutung, dass es daherkommt. Und dann habe ich halt für mich gemerkt, hey, ich kann auch mehrere Personen lieben und das ist einvernehmlich und ich fühle mich damit wohl und sicher. Und das bedeutet nicht, dass alle so leben sollen, müssen. Jeder muss das so machen, jede muss es so machen, wie er oder sie, das für richtig hält und glücklich ist.
Dana, du hast ja erzählt, dass es heute dein zweites Mal sozusagen im Podcast ist. Wie empfindest du das, deine Geschichte nochmal zu erzählen und Dinge auch erklären zu müssen, in Anführungsstrichen?
Am Anfang hat sich das ziemlich komisch angefühlt und da habe ich halt auch überlegt, möchte ich das eigentlich mit der Öffentlichkeit teilen oder nicht? Aber ich denke halt wirklich, es ist wichtig, dass es mehr Menschen gibt, die darüber sprechen. Und insofern, mich stört es nicht, die privaten Einblicke zu geben, sonst würde ich hier nicht sitzen. Und ich finde es einfach wichtig, dass andere hören, dass es anders gehen kann, dass es auch andere Menschen gibt, die sich so fühlen, die sich vielleicht nicht passend fühlen und es soll Mut machen.
Dann danke für diesen authentischen, intensiven Einblick in dein Leben. Wir kommen jetzt langsam zum Ende dieser Folge. Und ich würde dich als letztes gerne fragen, wenn du über deinen Weg in der Selbsthilfe ein Buch schreiben würdest, welchen Titel hätte dieses?
Du hast nur ein Leben, verschwende deine Zeit nicht und leb's einfach. Warte nicht, verschwende deine Zeit nicht.
Ja, wie schön, danke dir. Dana, danke, dass du heute bei uns warst und mit uns so ehrlich und berührend deine Reise mit uns geteilt hast.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Wir haben jetzt gerade sehr persönliche Erfahrungen von Dana gehört und jetzt wollen wir das fachlich etwas einordnen und fragen, was davon ist individuell und was ist strukturell bedingt. Dafür sprechen wir als nächstes mit Caro, die selbst auch Bi ist, einmal Ratsuchende war und heute seit fast 2 Jahren andere Ratsuchende berät und begleitet. Caro, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Caro, wie bist du zu Bi Berlin gekommen?
Ich bin zu Bi Berlin gekommen über das Stadtfest in der Mottstraße in Schöneberg und kannte da Bi Berlin schon ein bisschen. Hab dann auf einer queeren Party meine jetzige Kollegin Dana kennengelernt, die dann auch noch mal mehr erzählt hat und mich motiviert hat, doch auch mal zu einem Treffen zu gehen. Und dann bin ich da sehr schüchtern im Sonntagsclub angekommen irgendwann und hab mich total plötzlich wohlgefühlt und habe irgendwie gemerkt, das könnte jetzt so meine Gruppe irgendwie sein oder Menschen, wo ich mich auch verstanden und gesehen fühle, wo ich nicht viel erklären muss.
Und wie ging es dann weiter?
Dann war ich noch bei so 1-2 Treffen und da kam eben auch auf, dass gerade die Fachstelle Bi Plus in Gründung ist und dass sie da noch eine hauptamtliche Angestellte auch suchen, also Mitarbeitende. Und ich war gerade so mit dem Studium fertig, hatte einen Job, aber das war auch ein bisschen nicht ganz optimal und dann habe ich mich auf die Stelle beworben und dann ging es irgendwie ganz schnell und es hat viel gepasst.
Ja. Schön. Caro, wenn wir von Bi Plus sprechen, was genau umfasst dieser Begriff?
Mhm. Genau, Bi Plus ist erstmal so ein Überbegriff, wie so ein Regenbogenbegriff, Umbrella-Term sagt man ja auch im Englischen. Und das steht dafür für alle Menschen, die mehr als ein Geschlecht begehren. Dann gibt es noch ganz viele Unterbegriffe, wie zum Beispiel Bi, das ist ja sehr bekannt, also Bisexualität. Das bedeutet einfach nur Anziehung zu mehr als einem Geschlecht. Pan ist vielleicht auch noch ein bisschen geläufig, das bedeutet unabhängig von Geschlecht. Und dann gibt es eben noch weitere Begriffe, wie zum Beispiel hetero oder homoflexibel. Das sind Menschen, die sagen, ich fühle mich eher angezogen zu dem gleichen Geschlecht oder anderen Geschlechtern, aber bin neugierig und kann mir das schon vorstellen, das irgendwie mal zu testen oder spürt da schon eine Anziehung. Genau, und da gibt es so verschiedene Begriffe und Bi Plus ist eben der große Überbegriff für alle Menschen, die sich zu mehr als einem Geschlecht hingezogen fühlen. Das kann romantisch sein oder sexuell, beides auch. Das kommt eben auf den Menschen an.
Magst du auch noch mal was zu Omni- und Fluide-Identität sagen? Das steht ja auch auf eurem Flyer drauf, ne? Diese ganzen Begriffe nur für die ZuhörerInnen, dass sie das alles ein bisschen einordnen können. Was ist das alles?
Genau, Omni meint dann wieder alle Geschlechter. Und Fluide sagt eben auch, obwohl es auch schon in der B-Plus-Definition so drin ist, dass sich das immer wieder verändern kann. Also die Anziehung zum Geschlecht muss nicht immer gleich sein. Die darf sich auch im Laufe der Zeit ändern. Das darf eben fluide sein. Wir dürfen das als Spektrum begreifen. Und das ist eben dann aber auch für viele B-Plus-Personen schwierig, weil dann dieses, wenn sich das Begehren fluide verändert immer wieder, kann es auch ganz viele Unsicherheiten auslösen.
Gibt es denn Zahlen dazu, wie viele Menschen sich als B-Plus identifizieren, sowohl bundes- als auch berlinweit?
Das ist relativ schwierig, die Frage zu beantworten, gerade wenn du jetzt fragst nach der Identifikation. Es gibt eine Studie, die heißt die Ipsos Global Pride Survey. Die wird jedes Jahr gemacht in verschiedenen Ländern. Ich glaube, im Jahr 2021 waren es 26 Länder in der ganzen Welt. Und da wurden Menschen befragt. Und da wurde eben nicht nach dem Label gefragt, weil das immer sehr, sehr wenige sind, sondern nach der Anziehung, also wie würdest du deine Anziehung beschreiben in so einem Spektrum? Und da kam eben raus, dass von der Gesamtbevölkerung 20% in etwa im
B-Plus-Spektrum empfinden. Die labeln sich nicht alle so, also Menschen, die sich wirklich als B-Plus labeln, da sind wir in Deutschland bei circa 7%. Das ist aber auch je nach Generation unterschiedlich. Also wenn wir die Generationen, die vor 1945 geboren sind, da haben wir eine Anzahl der Menschen, die sich labeln, von 0,1%. Wenn wir jetzt bei der Gen Z gucken, sind wir schon bei über 15%.
Wow.
Also das ist eben ein riesiges Spektrum auch. Ja.
Hast du eine Idee, wie es zu diesem Unterschied kommt von der prozentualen?
Also ich glaube einerseits natürlich, es ist legal heutzutage. Früher war es illegal. Menschen wurden bestraft für ihr Begehren. Und das ist natürlich auch ein größeres Thema. Für die Menschen sprechen drüber, es ist in den Medien eher vertreten, es wird darüber gesprochen, es ist nicht mehr illegalisiert und wir haben natürlich auch, die queere Community hat in den letzten Jahrzehnten so viele Rechte erkämpft, die jetzt im Zweifel wieder gefährdet sind und das sehen wir natürlich auch in den Zahlen, wie mehr darüber gesprochen wurde. Auch für mich war das so, also ich bin in den 90ern, Anfang der 90er geboren und für mich war das lange kein Thema. Hm. Ich kannte einfach die Begriffe gar nicht und wenn ich keinen Namen für Dinge habe, es ist auch schwierig, drüber zu sprechen.
Hm. Apropos drüber sprechen, was sind denn typische Vorurteile oder Missverständnisse über Bisexualität, die euch in der Beratung immer wieder begegnen?
Ja, also bei B-Plus-Personen ist es sehr spezifisch, die Diskriminierung, die unterscheidet sich auch nochmal von schwulen und lesbischen Personen, weil wir als B-Plus-Community einerseits die Stigmatisierung aus der Heterodominanzgesellschaft erleben, die auch alle anderen queeren Menschen erleben, aber auch aus der queeren Community. Also auch in der queeren Community gibt es ganz große Stigma gegen B-Plus-Personen. Das ist dann sowas wie, ja, die Person kann sich nicht entscheiden, ist ja nur eine Phase, die will vielleicht mal rumexperimentieren. Oder bei B-Plus-Männern wird dann viel gesagt, die Person traut sich ja nicht nur zum Schwulsein zu stehen, deswegen ist dann bi die Ausrede quasi. Bei Frauen und weiblich sozialisierten Menschen wird dann eher gesagt, die will halt mal experimentieren, die ist ein bisschen wild, ist eine wilde Phase und dann ist sie aber eigentlich hetero. Also es findet immer wieder so eine Unsichtbarmachung statt, als würde das Bisexualität oder B-Plus-Sein nicht geben, auch als Identität nicht.
Dana hat ja auch gesagt, dass sie sich selbst gefragt hat, immer wieder, bin ich queer genug? Woher glaubst du, kommen diese Zweifel und auch das, was du jetzt gerade benannt hast, aus fachlicher Sicht vielleicht auch aus?
Ja, also dieses, bin ich queer genug, das ist so eine riesige Frage. Also die hat mich jahrelang beschäftigt auch und die ist auch in der Beratung riesig. Also und es hängt natürlich auch damit zusammen, wenn wir auch jetzt, also ich spreche jetzt aus einer weiblich sozialisierten Position, ich habe ja auch gelernt, ich kann mich ja auch in Männer verlieben und dann ist das ja die Norm. Und dann habe ich alles abgewertet, ganz lange bei mir selbst auch. Ja, ich finde die Person vielleicht toll, aber ich bin ja nicht wirklich verliebt. Und da findet ganz viel Abwertung statt und dann passen wir eben ja auch, also wir können ja auch in dieses Hetero-Bild passen.
Du hast ja gerade auch schon gesagt, das zeigen ja auch schon die Zahlen im Vergleich zu 1945 und jetzt, dass doch alles offener geworden ist, gesellschaftlich auch. Und warum erleben trotzdem so viele B-Plus-Personen immer noch Einsamkeit und Überforderung damit?
Ja, weil eben auch ganz viel der Wunsch da ist, eine Community zu finden. Und dann erleben sie aber auch wieder in der queeren Community Diskriminierung. Also das dann, es fängt nur an, wenn eine Person das erste Mal in einer Dating-App einstellt, ah, ich möchte jetzt queer daten. Und das dann gesagt wird, ah nee, Bi-Personen date ich nicht. Da kommen dann wieder so Stigma wie, Bi-Plus-Personen können nicht monogam leben, die können nicht treu sein. Die sind Überträger von sexuell übertragbaren Krankheiten. Wenn dann so als Superspreader dargestellt, das hatten wir auch schon mal in der AIDS-Krise, dass dann Bi-Plus-Männer besonders so stigmatisiert wurden. Als die Überträger von der schwulen Community quasi in die Hetero-Gesellschaft. Und all das begegnet uns dann aber auch beim queeren Dating. Also dann gesagt wird, ah nee, eine Bi-Plus-Frau möchte ich nicht daten, die wird es ja vielleicht nur experimentieren.
Wo glaubst du, kommt das her, diese Missverständnisse und Vorurteile, Stigmata?
Das kommt eben von der Bi-Plus-Unsichtbarkeit und das ist eben auch ein wissenschaftliches Konzept, das heißt im Englischen Bi-Erasure und das ist die Unsichtbarmachung von Bi-Plus-Personen. Das ist einerseits in der Wissenschaft sehen wir das, also es gibt ganz wenig Daten einfach über Bi-Plus-Personen. Wir sehen es aber auch in der Geschichte, also wenn wir überlegen, Freddie Mercury war, wenn wir die Handlungen betrachten, einfach Bi. Und da gibt es ganz, ganz viele Menschen in der Geschichte, die ja, die dann einfach als schwul oder lesbisch gelabelt wurden oder eben auch als hetero. Hm.
Umso wichtiger, dass es euch gibt, ne?
Ja. Bei Berlin.
Kommen wir später auch nochmal drauf. Wir haben ja von Dana auch ein bisschen gehört, was so den Freundeskreis, die Veränderung da anbelangt und wie sich auch Familie und so und Arbeit verhalten hat. Was würdest du sagen, welche Rolle Familie, Schule, Arbeit in Konflikten spielen, die Bi-Plus-Personen heute erleben?
Eine sehr große Rolle, würde ich sagen. Selbst wenn die Person sich traut zu outen und ihr Coming-out hat, das ist ja auch oft ein jahrelanger Prozess. Zuerst beginnt es mit einem inneren Coming-out, also mir selbst das einzugestehen. Und dann, wie wir auch gerade schon drüber gesprochen haben, gibt es ja ganz viele diese internalisierte Bi-Feindlichkeit, also dass wir uns das selbst auch absprechen. Und das kann eben schon ein ganz langer Prozess sein. Und wenn die Person dann out ist und sich auch traut, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, dann sind wir natürlich auch in einer sehr, sehr vulnerablen Situation. Und dann spielt das eine riesige Rolle, wenn dann die Personen vielleicht sagen, ach, ist doch egal, wen du liebst. Oder jetzt bist du ja mit einem Mann zusammen, dann bist du jetzt für mich hetero oder so. Und dann ist das eben ein großes Thema, wie kann ich dann sichtbar sein und auch meine queere Identität leben und zeigen und fühlen, auch wenn ich vielleicht in einer hetero gelesenen Beziehung bin.
Hm. Die Konflikte äußern sich ja oft sehr konkret. Bei Dana haben wir gehört, dass sich Freunde aufgrund von Hypersexualisierung abgewendet haben. Welche Form von Abwertung oder Verletzung erleben Bi-Plus-Menschen besonders häufig? Wie erlebst du das in der Beratung?
In der Beratung würde ich sagen, ist am häufigsten ist das gerade in hetero gelesenen Beziehungen, wenn da ein Coming-out im Prozess der Beziehung schon stattfindet. Das ist aber eben auch dieses Unsichtbarmachen. Und diese ganzen Stigma, die wir auch in uns tragen und dass wir uns dann selbst auch abwerten.
Was würdest du denn Menschen sagen, die meinen, ich habe mit Bi-Plus nichts zu tun?
Dann würde ich sagen, statistisch ist wahrscheinlich jede fünfte Person, empfindet zumindest im Bi-Plus-Spektrum. Du kennst sicher auch Personen. Und ich glaube, es ist immer gut, wenn wir uns mit sexuellen und geschlechtlichen Identitäten auseinandersetzen, auch wenn das vielleicht nicht mit uns zusammenhängt. Aber wir sind ja eine Gesellschaft, wir wollen als Gesellschaft stark und solidarisch miteinander sein. Und ich glaube, es ist immer wichtig, uns sich damit auseinanderzusetzen und zu lernen. Und ja, wenn man den Anspruch hat, möglichst sensibel auch durch die Welt zu gehen.
Ja. Du hast ja gerade gesagt, dass selbst innerhalb der queeren Community Bisexualität oder Bi-Plus-Sexualität oft nicht ernst genommen wird. Was glaubst du, braucht es aus deiner Sicht, damit echte Akzeptanz nicht nur ein Wort bleibt, sondern im Alltag wirklich ankommt?
Ja, ich glaube, ganz viel Austausch und das Lernen voneinander und auch ja eine Offenheit und eine Bereitschaft, voneinander zu lernen und zuzuhören. Deswegen machen wir auch als Fachstelle ganz viele Workshops und wir gehen dann einerseits auch in die Berliner Verwaltungseinrichtungen und möchten die schulen, aber wir gehen auch in queere Projekte und sprechen mit denen darüber.
Mhm. Du hast ja auch gerade gesagt, ne, du hast Studien angesprochen und es gibt ja diverse Studien, die zeigen, dass Bi-Plus-Menschen höhere Belastungen, Einsamkeit und psychische Symptome erfahren. Das macht ja im Prinzip klar, wie tief diskriminierende Erfahrungen sitzen und wie sehr sie das Leben auch beeinflussen können. Und genau da setzt ja die Beratung und Selbsthilfe auch an. Sie schaffen einen Raum, in dem Menschen gesehen und verstanden werden. Und deshalb würde ich dich gerne jetzt fragen, was sind das für Menschen genau, die zu Bi-Berlin kommen und mit welchen Themen, Sorgen und Ängsten suchen sie bei euch Unterstützung?
Ja, ich kann das gar nicht so beschreiben. Das sind die Menschen, weil es kommen Menschen von, die ganz junge erwachsen sind, mit Anfang 20 wahrscheinlich, bis hin, ich glaube, die älteste Person würde ich schätzen, wahrscheinlich Mitte 70.
Wow.
Also das Spektrum ist riesig. Auch nicht Männer, Frauen, Transpersonen, Menschen, die nicht binär sind, kommen zu uns. Und dann geht's ganz viel. Viele Menschen, gerade die Jüngeren, erzählen uns, dass sie total schöne Netzwerke und Freundinnenschaften führen, aber dass die sehr hetero geprägt sind auch und dass es dann bei dem spezifischen Thema schwierig ist, den Austausch miteinander zu finden, weil da eben ja diese geteilte Erfahrung fehlt.
Und magst du nochmal sagen, was das für Themen, Sorgen und Ängste genau sind und ob sich die vielleicht auch im Laufe der Jahre verändert haben?
Ja, also ich würde sagen, ja, dieses Einsamkeitsthema, Zugang zur Community, das schließt ja auch daran an. Dann aber auch Leben als Bi-Plus-Person in heterogelesenen Beziehungen. Also wenn eine Bi-Plus-Frau mit einem Heteromann zum Beispiel zusammen ist, weil wir als Gesellschaft ja auch ganz viel davon ausgehen, dass wir die sexuelle Identität an den BeziehungspartnerInnen erkennen können. Mhm. Das ist ja so ein bisschen, wie wir als Gesellschaft auch noch ganz viel oft denken, wir können das Geschlecht erkennen am Äußeren einer Person oder die geschlechtliche Identität. Und das ist eben auch, und da kommt eben, ja, damit geht dann auch einher dieses Gefühl der Unsichtbarkeit. Und wie kann ich denn das überhaupt, meine Identität leben? Wie kann ich das weiter erkunden? Das ist auch so ein Thema, dass wenn Personen sich in einer heterogelesenen Beziehung outen, dass dann so kommt, ah, dann müssen wir uns jetzt trennen.
Hm.
Aber es hat ja erstmal nichts miteinander zu tun. Das ist ja erstmal nur, ich möchte dich zeigen. Ich möchte zeigen, wer ich bin und wie ich empfinde. Und wie wir dann die Beziehung gestalten, das kann man ja in einem ganz nächsten Gespräch noch führen und darüber diskutieren. Aber das heißt ja nicht erstmal, oh, dann können wir jetzt keine Beziehung mehr führen.
Was ist denn ein Satz, den du in der Beratung am häufigsten hörst?
Ja, ich habe das jetzt so spät gemerkt. Ich bin ja jetzt schon so alt. Und dann, das sagen Menschen zu mir, die halt Mitte 20 sind. Bis hin zu Mitte 50 oder 60, da kann ich das vielleicht noch nachvollziehen. Aber ja, das höre ich so oft. Ich bin ja jetzt schon so alt, ich habe es jetzt so spät bemerkt.
Was steckt dahinter? Was kommt dann noch? Sowohl von der Person als auch von dir? Wie geht's dann weiter in der Beratung?
Ich glaube, was ganz wichtig ist, auch beim Peer-Ansatz in unserer Beratung, ist, dass ich sagen kann, nee, du bist damit nicht allein. Hier saßen schon sehr viele andere Menschen auf deinem Platz und die haben mir Ähnliches erzählt. Die waren vielleicht älter, die waren vielleicht jünger. Und auch ich persönlich kenne das. Also auch als ich dann mir wirklich eingestehen konnte, dass ich Bi-Plus bin, habe ich dann gedacht, eigentlich war es ja schon auch offensichtlich, aber ich wollte es halt nicht so sehen. Und das ist auch ganz oft so, ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann eigentlich war ich schon meine beste Freundin verliebt in der Schulzeit, aber dann dachte ich einfach nur, ich finde sie toll. Ja, kenne ich.
Und warum glaubst du, spielt das Alter so eine Rolle?
Wir sehen auch statistisch, dass Bi-Plus-Personen sich tatsächlich später outen als an anderen queeren Gruppen. Und dann ist natürlich auch, wenn ich dann mit irgendwie Anfang 30 da sitze und ich gehe oder suche irgendwie eine queeren Bars und will da zum ersten Mal hin und dann sitzen da nur sehr, sehr viel jüngere Menschen, kann das natürlich auch ja auch so einen Druck machen. Warum habe ich das denn nicht vorher gemerkt? Und dann kommen wieder die Fragen, bin ich dann vielleicht wirklich doch bi? Bin ich bi oder bin ich vielleicht doch hetero oder was ist denn jetzt hier? Warum habe ich das denn nicht vorher gemerkt? Dann kommen wieder so ganz viele Fragen.
Ja. Und was glaubst du, sagt das über die Situation von Bi-Plus-Personen heute aus? Diese Zweifel, diese Gedanken, Fragen?
Ja, dass wir immer noch viel zu unsichtbar sind und dass immer noch viel zu wenig Wissen auch in unserer Gesellschaft da ist.
Ja. Für Dana war ja der Umzug so ein Wendepunkt, wo sich für sie alles verändert hat und zum Positiven auch verändert hat. Was würdest du sagen, gibt es typische Wendepunkte, an denen Menschen Unterstützung suchen?
Einerseits eben in dem Prozess des Coming-Outs, vor dem Coming-Out, vielleicht auch bei anderen Familien oder dem engen Umfeld, aber auch so vor der Familiengründung zum Beispiel, dass dann nochmal Fragen aufkommen. Wie möchte ich denn Familie gründen? Möchte ich das so in einer heterogelesenen Beziehung? Was macht das dann mit mir? Dann bin ich noch unsichtbarer, wenn ich dann mit meiner heterogelesenen Kleinfamilie irgendwie unterwegs bin. Was macht es dann mit meiner queeren Identität? Gibt es die dann noch oder muss ich die aufgeben?
Hm. Du hast ja gesagt, dass du selber auch über den Sonntagstreff zu Bi-Berlin gefunden hast, als ratsuchende Person.
Das heißt, du kennst das einmal aus der eigenen Perspektive, also Rat zu suchen, als auch bist du jetzt in der Perspektive der beratenden Person. Was würdest du sagen, wie wirkt Selbsthilfe, wenn jemand zum ersten Mal in so einen Raum reinkommt?
Ich glaube, das kann ganz, ganz viel machen, weil die Menschen sich, das ist ein bisschen mein Eindruck aus der Beratung, weil ganz viele kommen vielleicht auch erstmal zur Beratung und trauen sich dann erst zu einem Gruppentreffen, dass dann so eine Sichtbarkeit geschaffen werden kann, dass die Menschen sich gesehen fühlen und das erste Mal das Gefühl haben, in so einem Raum zu sein, den sie sich nicht erklären müssen. Oder wenn, also ich kenne das auch so, wenn ich in einen queeren Kontext gehe und dann sage ich jetzt, ist meine Beziehungsperson, ja, die ist männlich gelesen, dann sind wir ein hetero gelesenes Paar, aber eigentlich ist von uns niemand so richtig cisgeschlechtlich. Und dann verstecken wir das, weil da irgendwie so eine Scham auch irgendwie da ist, dürfen wir jetzt in diesen queeren Raum und da einfach mal in einen Raum zu gehen, wo das nicht erklärt werden muss und wo wir einfach sein dürfen und wo es ganz, ganz viele unterschiedliche Konstellationen gibt. Und das ist okay. Das darf sein.
Du hast schon mehrfach ja das Thema Unsichtbarkeit angesprochen. Welche Rolle würdest du sagen, allgemein spielt Selbsthilfe für Menschen, die lange allein mit ihrer Identität waren? Also nicht nur der erste Moment, in dem so ein Raum betreten wird, sondern generell. Welche Rolle spielt Selbsthilfe für B-Plus-Menschen?
Ich glaube, eine riesige Rolle, weil da auch einerseits wird es sichtbar, dass das nicht nur ein individuelles Erleben ist und individuelle Probleme, sondern dass es eben um Strukturen auch geht, um strukturelle Unsichtbarkeit. Und dann kann aber auch erlebt werden, wie schön ein Kollektiv ist und wie schön es ist, gemeinschaftlich was anzustoßen, gemeinschaftlich was zu machen, sich für eine Sache einzusetzen. Ich glaube, es kann ganz, ja, auch eine politische Kraft haben.
Mhm. Was du ja sagst, ist im Prinzip, Selbsthilfe kann also ein Ort sein, an dem Menschen zum ersten Mal offen und sie selbst sein dürfen. Aber eigentlich sollte dieses sich verstecken ja gar nicht nötig sein. Was glaubst du, bräuchte es aus deiner Sicht, damit B-Plus-Menschen sich weniger verstecken müssen? Gesellschaftlich genauso wie innerhalb von queeren Räumen?
Das ist eine riesige Frage. Das geht ja auch einher mit einer Gewaltbetroffenheit. Kann ich überhaupt, traue ich mich, mich offen draußen zu zeigen, vielleicht auch queer gelesen zu werden? Ne? Und welcher Gefahr setze ich mich dann im Zweifel auch aus? Das natürlich und genauso. Ja, Wissen und darüber sprechen und eine sichtbar machen. Dass auch das B-Plus-Sein oder auch Queer-Sein nicht immer nur mit, damit geht eine Marginalisierung und eine Diskriminierungserfahrung einher, aber es gibt ja auch ganz viel Joy und ganz viel Empowerment aus diesem Erleben. Und ich kann in einer Gruppe vielleicht auch, ja, meinen Charme mir selbst gegenüber abbauen oder warum habe ich das erst so spät bemerkt und all das und so eine Entlastung auch durchs Wiedererkennen von meinen eigenen Gefühlen, dass sie eben nicht nur individuell sind, sondern dass da was Strukturelles dahinter liegt.
Hm. Kannst du das vielleicht noch konkretisieren, was du dir wünschst, dass Menschen über Bisexualität oder Bi-Plus-Sexualität besser verstehen müssen?
Ein großes Thema, und deswegen ist es ja auch so gut, dass wir jetzt über Bi-Plus sagen und nicht nur Bisexualität, weil das eben auch dieses Plus ja zeigt, da ist vielleicht noch mehr. Ganz oft wurde Bi immer verstanden als, ja, die fühlen sich zu Mann und Frau hingezogen und dann sind die Menschen vielleicht noch transfeindlich zum Beispiel. Das ist auch ein langer Vorteil auch in der queeren Community gewesen. Aber es war nie so gedacht. Die Definition war immer schon so offen. Es hieß immer schon mehr als ein Geschlecht im Endeffekt. Und ich glaube, was wir als Gesellschaft, was ein ganz großer Gewinn wäre, wenn wir eben nicht mehr davon ausgehen, dass wir an den SexualpartnerInnen oder BeziehungspartnerInnen erkennen können, was für eine sexuelle Identität ein Mensch hat. Mhm. Und wenn wir das ablegen und wenn wir das nur einfach mal hinterfragen und ich sehe hier eine Person und die erzählt mir vielleicht, ich habe einen Partner und dann stecke ich die direkt in eine Schublade und dann agiere ich auch vielleicht so und dann spreche ich auch so mit der Person. Und sobald das dann kommt, ist ja auch der Raum nicht mehr offen, dass die Menschen sich vielleicht trauen zu sagen, da ist aber eigentlich noch mehr und ich habe hier eigentlich auch noch ein Thema.
Mhm. Ja, da würde ich gerade dran anknüpfen, wenn eine B-Plus-Person jetzt gerade zuhört und noch zweifelt, ob sie in Anführungsstrichen richtig ist, was würdest du ihr gern mitgeben?
Du kannst dir auch unsicher sein, ob du wirklich Bi bist. Du darfst auch zu uns kommen, wenn du dir noch unsicher bist. Du kannst auch in unsere Beratung kommen und dich bei uns melden. Und du musst dir nicht 100% 20% sicher sein. und dich labeln, ist auch okay, wenn da noch eine Unsicherheit ist.
Schön. Ich würde an der Stelle gern mal kurz zurückblicken und zusammenfassen, bevor wir langsam zum Ende der Folge kommen. Also, was ich bzw. wir heute gehört haben, war, dass der Weg mit Bi plus Sexualität oft mit Zweifeln, Einsamkeit und Verletzungen verbunden sein kann. Aufgrund von Vorurteilen, Unsichtbarkeit, fehlenden Räumen. Und dass all das die Erfahrung von Bi plus Menschen prägt. Und viele sich fragen, ob sie queer genug sind, wie Dana ja auch gesagt hat. Und sowohl von Danas Geschichte bis hin zu deiner, Karos, Beratungserfahrung zieht sich ja so ein roter Faden, nämlich der Moment, in dem Menschen aufhören, an sich zu zweifeln und aufhören, sich allein zu fühlen, kann unglaublich viel verändern. Und vielleicht ist genau das die Kraft von Selbsthilfe, oder? Dass aus Zweifel Zugehörigkeit wird oder... Was sagst du dazu?
Ja, doch, das würde ich schon so sagen. Das ist eine Entlastung durch dieses Wiedererkennen. Da ist es eine Stärkung auch der Selbstdefinition oder Identifikation. Und es ist auch, ja, okay, es ist vielleicht sich unsicher zu sein oder auch, es ist auch in Ordnung, fluide zu begehren. Und das kann sich auch wieder verändern und das ist in Ordnung. Und ich glaube, es kann ganz viel, ja, Empowerment auch entstehen durch so eine kollektive Perspektive und das Gemeinschaftliche.
Ja, genau deshalb sind halt solche Orte wie Bi Berlin so wichtig, denke ich, weil sie Sichtbarkeit schaffen, Austausch ermöglichen und Menschen zeigen, du bist nicht allein und du bist genau richtig, so wie du bist. Magst du uns nochmal erzählen, was genau sind eure Angebote?
Mhm, total gern. Also wir haben eben die psychosoziale Beratung, die mache hauptsächlich ich und das ist immer aus einer systemischen Grundhaltung heraus quasi, aber eben aus einer Peer-Perspektive auch. Und dann haben wir verschiedene offene Treffen und auch ein moderiertes Treffen. Die offenen Treffen finden so über Berlin verteilt statt. Es gibt ein Treffen für Flinter-Personen, ein offenes, das ist eben Sonntagsclub eben, was diese lange Geschichte auch hat. Dann gibt es noch ein International-Treffen für Menschen, die nicht Deutsch als erste Sprache gelernt haben. Das findet im Wedding statt. Genau, und dann noch eins im Kaffeeklatsch des Sonntagsnachmittags, wenn Menschen vielleicht auch unter der Woche nach der Arbeit oder durch ihre Care-Arbeit oder Verpflichtung keine Zeit haben, da können wir Sonntagnachmittags noch ein Treffen. Und dann haben wir eben auch ein moderiertes Treffen für Bi-Plus-Personen in heterogelesenen Beziehungen. Und da wird eben mit einer Moderation und verschiedenen Themenschwerpunkten sprechen wir im geschützten Raum, in einer kleinen Gruppe über ja spezifische Perspektiven und Herausforderungen, die damit einhergehen, wenn man eben in einer heterogelesenen Beziehung ist und trotzdem die queere Bi-Plus-Identität irgendwie leben möchte und sichtbar machen möchte.
Genau, die meisten Selbsthilfegruppen sind ja von Betroffenen für Betroffene beziehungsweise von Angehörigen für Angehörige. Die wenigsten Selbsthilfegruppen sind ja moderiert. Warum glaubst du, dass es bei dieser spezifischen Gruppe eine Moderation braucht? Wo ist der Unterschied, dass es dafür eine Moderation gibt?
Ich glaube, in der Erfahrung hat sich gezeigt, dass das ganz gut ist, weil da kommen Menschen hin, die teilweise schon sehr lange bei Bi Berlin sind, die schon lange einen Zugang zur Community haben und viel Erfahrung. Und wenn dann eine Person hinkommt, die vielleicht von niemandem bisher geoutet ist und zum ersten Mal in so einen Raum geht, die traut sich vielleicht auch nicht und ist sehr schüchtern. Und da kann schon auch so eine Moderation helfen, so ein Ankommen zu erleichtern und eben allen einen Raum zu geben, auch zu sprechen, wenn sie das denn wollen.
Und wie unterscheidet sich genau so vielleicht vom Ablauf oder Inhalt das moderierte Treffen von den nicht moderierten Treffen?
Die unterscheiden sich schon sehr. Also die anderen, unsere offenen Treffen, die sind eigentlich alle in Kneipen, in Cafés, an queeren Orten in Berlin. Und das ist natürlich ein ganz anderer Raum und da ist es eher so ein lockeres Zusammensein. Da trinken auch mal Leute ein Bierchen oder einen Wein. Und da geht es eher so um ein Community-Feeling, aber es werden jetzt selten, natürlich kommen auch Menschen mit ihren eigenen Themen zu den Treffen und möchten da so die vielleicht besprechen, aber da ist nicht so der Fokus auf, okay, jetzt ist hier jemand mit einem Thema und das besprechen wir jetzt alle im Raum, sondern es ist ja so ein Zusammenkommen, sich kennenlernen, mal austauschen. Und beim moderierten Treffen ist das schon nochmal anders, dass dann wirklich spezifisch Menschen auch mit Themen kommen und da Themen und auch Fragen und verschiedene Perspektiven mit allen eben gemeinsam diskutiert werden.
Und wer moderiert die Treffen? Das bist du und Dana dann, oder?
Also ich bin da teilweise dabei, genau, aber auch Ehrenamtliche aus dem Verein.
Ah ja. Genau. Mhm. Du hattest ja auch unabhängig von den Gruppen gesagt, dass ihr viele Leute auch in der Beratung habt. Wie viele Leute ungefähr nehmen die Beratung denn wahr?
Also letztes Jahr, also im Jahr 2025, waren es ungefähr 90 Menschen. Wenn wir jetzt auch, wir haben eine offene Telefonsprechstunde, wenn wir die Menschen mitzählen, dann ungefähr 90. Aber wir sehen jetzt auch, dass es dieses Jahr schon die Anzahl der Anfragen nochmal steigt. Und letztes Jahr, ich habe erst ja hauptamtlich Mitte Oktober angefangen und dann gab es ja gar nicht so viel Zeit. Wir mussten auch erstmal ein Logo entwickeln und das Büro einrichten. Also wir haben gar nicht viel Werbung machen müssen und kamen trotzdem schon auf die hohe Zahlen. Genau. Wir gehen davon aus, dass es dieses Jahr noch mehr werden.
Caro, gibt es irgendwas noch, was du noch hier lassen möchtest, was noch nicht gesagt ist?
Ich würde gerne, glaube ich, sagen, wenn du Unsicherheiten hast, wenn du das Gefühl hast, vielleicht wäre es doch mal irgendwie schön, mit einem Menschen darüber zu reden, was meine Gedanken sind. Und es müssen auch gar nicht so viel fertige Gedanken sein. Es kann auch einfach ein Impuls sein. Dann kannst du dich gern bei uns melden. Melde dich und dann können wir schauen, dass wir das vielleicht den Knoten gelöst bekommen zusammen.
Ich würde dich als Letztes gerne fragen, wenn du über deinen Weg in und mit der Selbsthilfe ein Buch schreiben würdest. Welchen Titel hätte dieses?
Wow, okay. Ich habe jetzt irgendwie so gedacht, es hört sich sehr pathetisch an, aber vielleicht so mich selbst sehen und mich selbst so.
Ja. Ja, passt auch total zu dem, was ja in der Folge immer wieder deutlich wurde, dieses Thema Unsichtbarkeit, ne? Dass es einfach mehr Sichtbarkeit und noch mehr Austausch braucht. Und ja, dann danke dir, Caro, für deine Einordnung, deine Offenheit und deine Arbeit vor allen Dingen. Schön, dass du heute da warst.
Ja, vielen Dank, dass ich so viel erzählen durfte.
Danke auch euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet heute ein paar neue Perspektiven mitnehmen und vielleicht auch Dinge wiedererkennen, die sonst oft auch unausgesprochen bleiben. Informationen zu Bi Berlin, ihren Gruppen und Angeboten findet ihr in unseren Shownotes. Das war unsere heutige Folge von Echte Stimmen, dem Berliner Selbsthilfe-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gern, empfehlt uns weiter oder lasst uns eine Bewertung da. Der Podcast ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Und wenn ihr ein Thema für den Podcast habt und auch mal bei uns zu Gast sein wollt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail unter echte-stimmen@sickes-berlin.de.